Liebe Gemeinde, da erleben Eltern, ja eine ganze Familie, einen wahren Albtraum. Der älteste Sohn, der eigentlich den väterlichen Betrieb übernehmen sollte, er steigt aus. Er haut ab zu einem religiösen Spinner, er taucht ab in eine religiöse radikale Szene. Er sagt sich los von seiner Familie, von seinem Glauben, den er bisher hatte. Jetzt ist der neue Glaube, der Wille Gottes wichtiger. Er hat eine neue Familie der Gleichgesinnten gefunden und alle gemeinsamen Erfahrungen, alle Liebe und Fürsorge seiner bisherigen Familie sind auf einmal vergessen. Die Eltern erreichen ihren Sohn nicht mehr real und auch innerlich nicht. Er kennt sie nicht mehr und sie erkennen ihn nicht mehr. Manche Eltern erleben diesen Albtraum heute immer noch, wenn ihre Kinder plötzlich in eine Sekte geraten oder in ein fundamentalistisches oder islamistisches Umfeld. Jesu Familie hat es scheinbar auch erfahren müssen. Im Markus-Evangelium, dem heutigen Predigtext, heißt es: Da kamen Jesu Mutter und seine Brüder und sie blieben vor dem Haus stehen und ließen ihn herausrufen. Es saßen viele Leute um Jesus herum und man sagte ihm: Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und fragen nach dir. Jesus erwiderte: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er blickte auf die Menschen, die im Kreis um ihn herum saßen und sagte: Das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes erfüllt, der ist für mich Bruder, Schwester und Mutter. Soweit die Erzählung aus Markus 3. Jesu Vater, Josef, er war wohl schon früh gestorben und Jesus, der älteste Sohn, sollte den Zimmereibetrieb übernehmen. Doch dann, schon mit 12 Jahren, löst er sich von seiner Familie, die berühmte Geschichte, wie er abhaut in den Jerusalemer Tempel. Dann, als er erwachsen wird, geht er endgültig und schließt sich zunächst Johannes dem Täufer, einem radikalen Wüstenpropheten, an. Dann geht er eigene Wege, sammelt einen Jüngerkreis um sich herum, zieht durch Galiläa und verbreitet eine neue radikale Lehre und vollbringt seltsame Taten. Die Mutter Jesu ist besorgt und sie macht sich mit seinen Brüdern auf den Weg, um ihn zu suchen. Doch dann das. Anstatt dass Jesus seine Familie höflich begrüßt, sie zu sich holt, in das Haus hineinbittet, weist er sie einfach schroff ab mit dem Satz, mit dem er seine vielen Zuhörer herausfordern will: Alle, die den Willen meines himmlischen Vaters erfüllen, sind meine Familie, meine Brüder, meine Mutter. Hier möchte man Jesus am liebsten das vierte Gebot vorhalten: Du sollst deinen Vater und deine Mutter doch ehren. Doch Jesus scheint sich in all den Erzählungen, gerade am Anfang des Markus-Evangeliums, ganz wenig um die Gebote zu kümmern. Er legt sie radikal aus, entfaltet systematisch sein eigenes Programm. Er vergibt da Sünden, als er den Gelähmten heilt. Er heilt am Sabbat oder rauft da sogar die Ähren zusammen. Er beruft 12 Jünger als das neue Volk Gottes, als das neue Israel und gerät damit ziemlich heftig in Konflikt mit den Religionswächtern seiner Zeit. Und auch mit seiner Familie. Man gehörte ja zum Volk Gottes qua Geburt durch eine jüdische Mutter. Doch Jesus weitet diese Vorstellung hier aus. Alle, die den Willen Gottes erfüllen, gehören zu diesem Volk. Sie sind Geschwister, eine Familie. Es geht ihm also hier gar nicht darum, eine neue Wertehierarchie aufzubauen, also der Glaube, die Religion, sie steht über der Familie. Nein, sondern er legt den Begriff der Familie neu und weiter aus. Er sprengt alle natürlichen und menschlichen Grenzen, dass die Familie die wichtigste Gemeinschaft für uns ist und für viele auch heute immer noch ist, auch gerade bei jungen Menschen. Das wird hier gar nicht hinterfragt, aber die Vorstellung von Familie selbst wird verändert. Alle gehören zu einer Familie, die mit Gott verbunden sind und seinen Willen tun. Interessant ist, dass diese Ausweitung, diese Entgrenzung Jesu der Familie im Laufe der Kirchengeschichte natürlich wieder eingeengt worden ist, zum Beispiel in der katholischen Marienfrömmigkeit, die die Einzigartigkeit und Besonderheit der Mutter Jesu und ihrer Berufung als Gottesmutter wieder neu betont hat. Jesus hat sich eigentlich immer oft abgegrenzt von seiner Mutter und widerspricht hier gerade in dieser Geschichte dieser besonderen Bedeutung seiner Mutter. Alle, die den Willen Gottes erfüllen, sind meine Mutter. Marias Glaube ist also nicht mehr als der Glaube auch von anderen, die ebenso Gottes Willen erfüllen. Oder wenn wir auch an die jüngste amerikanische Geschichte denken, an die MAGA-Ideologie, die versucht, das Christliche einzuengen und die Nächstenliebe einzuengen auf die eigene Familie. Dem würde Jesus absolut widersprechen. Es gibt bei Jesus eben keine Grenzen, es gibt keine Hierarchien. Jesus verkündet und lebt radikal die Geschwisterlichkeit mit allen Menschen, die Gottes Willen erfüllen. Es geht also hier nicht um die Abwertung der Familie an sich, auch wenn er mit seiner eigenen Familie natürlich nicht sehr nett umgeht. Das muss man schon sagen. Die eigene Familie muss ein bisschen herhalten, um seinen radikalen Anspruch hier zu verdeutlichen. Wie entsteht diese neue Familie Gottes und was heißt es, den Willen Gottes zu erfüllen im Sinne Jesu? Jesus macht deutlich, Geschwisterlichkeit entsteht durch Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit überwindet Grenzen. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Der Wochenspruch des heutigen Sonntags macht es deutlich. Durch die Barmherzigkeit werden Grenzen überwunden. Menschen, die nicht dazugehören, die schwach sind, sie werden wieder neu in die Gemeinschaft hineingeholt. Und dabei geht es nicht um Mitleid, um Almosen. Es geht um das echte Erbarmen Gottes, das Grenzen überwindet, die Grenzen von Schuld, von Krankheit, von Armut, von Ausgrenzung, von Fremdheit oder auch von nicht so fromm sein. Jesus wird für all die zum Bruder. Und so gerät Jesus damals zutiefst in den Konflikt mit den Religionswächtern, mit den Grenzposten des Glaubens, die doch so gerne alles ganz genau ordnen und rein erhalten wollen. Und plötzlich ist Jesus gar nicht mehr der radikale Fundi. Nein, er selbst hat ja gar keine Sekte gegründet, die sich elitär abgegrenzt hat. Nein, er umgekehrt, er hat das Gegenteil getan, er hat die Grenzen eingerissen und alle, die um ihn herum saßen und seinen Worten zuhörten, eingeladen in seine neue Familie. In der Geschichte des barmherzigen Samariters haben wir gerade gehört, was es heißt, den Willen Gottes zu erfüllen. Da wird es deutlich. Und dort werden auch die Entgrenzung wieder deutlich, als ein außenstehender Ungläubiger, ein Samariter eben genau die Barmherzigkeit übt, die dem Willen Gottes entspricht und erfüllt. Nicht die Rechtgläubigen gehören zur Familie Gottes, sondern die seinen Willen erfüllen und tun im Sinne der Barmherzigkeit. Das ist schon provokant. Wir werden zu Schwestern und Brüdern und zur Familie Gottes, wenn wir diesem Ruf Jesu folgen und danach leben. Diesen Ruf Jesu haben immer wieder Menschen gehört und sind ihm gefolgt. Zuerst fällt mir Franz von Assisi ein. Er war einer der Christen im Laufe der Kirchengeschichte, die diesen Ruf zur Barmherzigkeit und Geschwisterlichkeit am radikalsten und am klarsten gelebt haben. Er hat einen Orden gegründet, die Minderbrüder, genannt eben die geringsten Brüder. Er hat die Grenzen der damaligen Gesellschaft aufgebrochen und die Armen, die Aussätzigen, damals in die Gemeinschaft der Kirche und der Gesellschaft zurückgeholt, in die Familie. Und sogar noch radikaler, er hat die ganze Schöpfung als eine große Familie verstanden. Sonne, Mond, Sterne, Wind, Wasser und sogar der Tod als Bruder und Schwester bezeichnet. Ein Gedanke, der bis heute unglaublich radikal ist und wieder modern. Diese neue Familie Gottes, diese Geschwisterlichkeit entsteht, wenn wir Gottes Erbarmen und seine Barmherzigkeit selber erfahren und unsere eigenen Grenzen überwunden werden. Es geht also immer und es beginnt immer bei uns selbst. Wie lebe ich barmherzig? Ja, natürlich, das Beispiel des barmherzigen Samariters zu folgen und Menschen in Notsituationen zu helfen, ohne Ansehen der Person. Das ist Gott sei Dank in unserer Gesellschaft schon eingegangen. Rettungsdienste, die Bergretter, alle handeln danach. Sie fragen den Verunglückten nicht zuerst, bist du selber schuld, woher kommst du, hast du auch schön deine Sozialversicherungsbeiträge gezahlt? Nein, sie helfen einfach ohne Ansehen der Person. Aber das ist eher die Ausnahmesituation. Wie leben wir diese Barmherzigkeit in unserem Alltag? Das ist gar nicht so leicht. Das habe ich diese Woche nach meinem Urlaub erlebt. Da kommt man so in sein Büro und man findet auf dem Schreibtisch, auf dem virtuellen Schreibtisch, dem E-Mail-Fach, so einige Katastrophen vor. Da wurden Mitarbeiter kein Geld gezahlt, da sind Fördergelder nicht überwiesen worden, es wurde ein Pfarrer suspendiert und so weiter und so fort. Ich kann noch mehr aufzählen. Da haben andere gravierende Fehler gemacht, Behörden, Dienststellen vielleicht auch, andere Menschen. Und das musst du dann an deinem ersten Arbeitstag erstmal alles aufarbeiten, versuchen auch irgendwie zu lösen. Und du würdest am liebsten den Flammenwerfer rausholen und die entsprechenden verantwortlichen Dienststellen erstmal abfackeln. Ja, so ging es mir wirklich. Wut, Ärger, Unverständnis, Rachegedanken nehmen mich gefangen. Tja, und dann dieser Predigttext blöderweise. Ah, Barmherzigkeit. Ich merke, wie mich das runterzieht und wie ich mich immer mehr in meinen Ärger verbissen habe. Was heißt es da, barmherzig zu sein mit anderen Menschen, mit Behörden, mit Vorgesetzten, eben mit denen, die Fehler gemacht haben? Und natürlich selber macht man gar keine Fehler, das ist eh klar. Was heißt es, barmherzig zu sein? Das heißt nicht so einfach, es ist gar nicht so einfach, barmherzig zu sein, weil da gibt es ja auch Menschen, Betroffene, Opfer, die von den Fehlern massiv Schaden genommen haben. Und das macht mich wütend natürlich und ärgerlich. Da gibt es Menschen, die leiden unter diesen Fehlern und die warten auf Gerechtigkeit. Eine schlichte Schwamm drüber Barmherzigkeit ist hier sicher nicht angebracht. Und eigentlich gilt doch denen erstmal die Barmherzigkeit, denen da Unrecht geschehen ist. Und dann denen, die die Fehler gemacht haben, die Unrecht getan haben, aber eben nicht umgekehrt. Und so merke ich, dass mein Zorn, mein Ärger ja durchaus gerechtfertigt ist, wenn ich sie als Energie dafür einsetze, jetzt für mehr Gerechtigkeit und für die Korrektur und Wiedergutmachung dieser Fehler einzutreten. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe sehr deutliche Mails geschrieben, höflich, weil erlittenes Unrecht bedeutet nicht, dass man dann selber andere in die Pfanne hauen kann. Ich habe versucht, höflich, aber klar, für mehr Recht einzutreten. Danach ging es mir tatsächlich besser und dann habe ich gemerkt, konnte ich wieder die Menschen auch in den Blick nehmen, die da die Fehler gemacht haben und konnte plötzlich auch diese Barmherzigkeit für die wieder spüren und sehen, gegen die ich ja erstmal sehr wütend war. Barmherzigkeit und Gerechtigkeit gehören also zusammen. Wir müssen das Unrecht deutlich ansprechen und uns dafür einsetzen, dass Menschen für ihr Handeln Verantwortung übernehmen, Fehler eingestehen und sie auch wieder gut machen. Wer Barmherzigkeit gegenüber Tätern ist und die Opfer dabei übersieht und das geschehene Unrecht nicht benennt und aufarbeitet, der macht sich eben auch nochmal schuldig an den Opfern. Und da sind wir in der Kirche vielleicht manchmal ein bisschen zu schnell. Da sagt dann der Mitarbeiter gleich, oh, seien Sie doch mal barmherzig und geduldig und Fehler können ja immer mal passieren, denke ich mir, ja. Aber vielleicht geht es erstmal darum, das Unrecht einzugestehen, anzuerkennen, zu gucken, was ist passiert. Und dann kann man auch nochmal über Barmherzigkeit und Vergebung gut sprechen und auch vergeben. Barmherzigkeit gegenüber anderen zu leben, ja, Das ist ganz schön schwer im Alltag. Noch schwerer ist es manchmal, Barmherzigkeit gegenüber sich selbst zu leben. Wie barmherzig bin ich eigentlich mir selber gegenüber? Kann ich mir selber auch Fehler verzeihen? Oft sind wir unbarmherzig, ziehen uns ja in uns selber Grenzen und grenzen Bereiche unserer Person und unseres Lebens aus, anstatt sie mit Gottes barmherzigen Augen anzuschauen, anzunehmen, sie hineinzunehmen, daran auch zu arbeiten natürlich und sie in der Beziehung zu Gott auch zu bringen. Wo wir schwach sind, wo wir auch selber Fehler machen, wo wir scheitern, wo wir Abgründe haben, da schämen wir uns und das wollen wir natürlich gar nicht sehen. Aber eigentlich täte es so gut, sie vor Gott zu bringen und sie anzuschauen mit seinem liebevollen, barmherzigen Blick. Sie nicht auszugrenzen und dadurch hart zu werden und damit auch unbarmherzig gegenüber anderen. Jesus hat uns Gottes Barmherzigkeit ganz anschaulich vorgelebt. Er ist einerseits auf die Schwachen, auf die Kranken, auf die Leidenden zugegangen. Aber er ist auch auf einen Zachäus zugegangen, einen korrupten, ungerechten Zöllner, der viel Unrecht getan hatte. Auch ihn hat er eingeladen in das Reich Gottes, in die Familie Gottes. Manchmal haben wir selber so einen hohen Anspruch an uns, sodass wir das andere nicht so recht sehen und ausgrenzen. Und doch glauben wir an einen gnädigen und barmherzigen Gott, bei dem wir, wenn wir scheitern, immer wieder neu anfangen können. Barmherzig zu sein, auch gegen sich selbst, das ist wirklich nicht immer leicht. Ich bin mir sicher, dass wer selber für sich immer wieder Gottes Erbarmen erfährt und auch für sich selber annehmen kann, dass er auch mit anderen barmherziger umgehen kann. Wir sehen dann auch den anderen mit Gottes barmherzigen Augen, so wie Gott auch uns anschaut. Jesus fordert uns heraus, geschwisterlich, familiär mit unseren Nächsten umzugehen. Ja, die Familie ist wichtig, aber wir haben im Glauben ja noch eine größere Familie. Ich muss immer wieder an die Christen denken, die ich damals bei meinem praktischen Jahr in Toronto in der Arbeit der Young Street Mission kennengelernt habe. Sie engagieren sich dort für Straßenkinder bis heute. Und diese Mitarbeiter begleiten diese Straßenkinder so weit, dass sie sogar manche einzelne von ihnen in ihre Familie für eine Zeit lang aufgenommen haben. Diese Kinder, die noch nie erlebt haben, was überhaupt Familie ist, sie sollten einmal die Geborgenheit und Liebe einer normalen Familie erfahren. Und ich kenne auch Familien hier in Holzkirchen, die Pflegekinder aufnehmen, die ihre Familie tatsächlich öffnen, um Kinder Liebe und Geborgenheit zu schenken. Jesus fordert uns heraus, unsere Grenzen zu öffnen, je nach unseren Möglichkeiten. Und dass wir immer wieder barmherzig auf die geringsten Brüder und Schwestern Jesu in unserer Mitte achten, Menschen, die vielleicht ganz anders sind wie wir, die wir gar nicht wirklich kennen, die wir nur äußerlich wahrnehmen oder denen es gerade nicht gut geht. Wir wissen, dass es für Jesu Familie doch noch ein gutes Ende gab. Seine Mutter Maria und auch sein Bruder Jakobus mussten zunächst Jesus ganz loslassen in seiner schlimmsten Form. Sie mussten zusehen, wie er jämmerlich am Kreuz als Verbrecher starb. Doch nach seiner Auferstehung gehörten sie zu seiner ersten Gemeinde in Jerusalem und sie konnten erleben, dass Jesus in neuer Weise ihr Bruder war und ewig blieb und dass seine Familie nicht aufhören wird, sondern für immer Bestand hat.